Hallo, ich bin Bianca von Husen und ich bin für euch im Nordwesten Deutschlands unterwegs, um einen Einblick in die Glaubenswelt von Menschen zu bekommen, die Teil einer Sekte sind oder es einst waren. In meinem Podcast Gefangen im Glauben blicke ich hinter die Fassade solcher alternativen Glaubensgemeinschaften. Sind sie im Glauben gefangen oder ist es ihr freier Wille, das zu glauben, was sie wollen? Den Podcast könnt ihr auf allen gängigen Plattformen hören.
Heute sprechen wir über eine Familie, die über viele, viele Jahre, sogar Jahrzehnte einen engen Zusammenhalt hat. Jeder ist für den anderen da. Probleme werden gemeinsam aus der Welt geschafft. Doch innerhalb weniger Wochen hat sich alles verändert. Plötzlich hat der Sohn seine eigene Mutter getötet. Tatort diesmal Norden. Auch der Richter wird später im Prozess sagen, die Beweisaufnahme hat gezeigt, dass sich ein normales Familienleben innerhalb kürzester Zeit zu einer Tragödie zugespitzt hat. Mein Name ist Julian Reusch und in dieser Folge Tatort Nordwesten wollen wir die Hintergründe beleuchten. Zu Gast ist dafür heute Eike Sebastian Ruhr, Ostfriesland-Reporter bei der NWZ. Moin Eike, schön, dass du da bist.
Moin Julian, herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Bevor wir aber richtig mit dem Fall starten, will ich euch nochmal den Werbepartner für die heutige Folge Tatort Nordwesten nennen. Es ist die Tatortreinigung Weser-Ems. Mit über 15 Jahren Erfahrung bieten die Profis aus Oldenburg fachgerechte Reinigung und Desinfektion nach tragischen Ereignissen wie Gewaltverbrechen, Unfällen oder Leichenfunden. Das Team aus staatlich anerkannten Desinfektoren und zertifizierten Tatortreinigern ist im gesamten Weser-Ems-Gebiet für euch im Einsatz. Mehr Informationen findet ihr auf www.tatortreinigung-weser-ems.de. Und nach diesem Werbeblock habe ich noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Ich freue mich sehr, euch mitteilen zu können, dass es wieder eine Live-Aufnahme von Tatort Nordwesten geben wird. Am 26. Februar 2025, das ist ein Mittwoch, könnt ihr live dabei sein, wenn ich mit einem Gesprächspartner wieder Hintergründe eines wahren Verbrechens aus der Region bespreche. Am 26. Februar 2025 findet die Live-Aufnahme im Schiermanns in Oldenburg statt. Die Aufnahme startet um 19 Uhr, der Einlass ist ab 18 Uhr möglich. Tickets dafür könnt ihr ab sofort online bei nordwest-tickets.de bekommen. Ein Ticket kostet 16,99 Euro. Und es gibt auch einen Direktlink zu genau unserer Veranstaltung. Der lautet ol.de/tatort-live. ol.de/tatort-live. Und ich sag mal so, es ist ja auch bald Weihnachten und vielleicht könnt ihr damit ja auch einen eurer Liebsten ein schönes Geschenk machen. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn wir uns dann dort sehen. Allerdings möchte ich auch direkt sagen, das Kontingent für diese Tickets ist begrenzt. Also schaut gern zeitnah vorbei, wenn ihr Interesse habt. Hier nochmal der Link ol.de/tatort-live. Den Link findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes und alle Informationen zu dem Event findet ihr auch zusätzlich nochmal auf unserer Instagram-Seite von Tatort Nordwesten. So Eike, nun aber zurück zu unserem Fall. Der ist nämlich wirklich furchtbar und ich sagte es bereits, dass er in der ostfriesischen Stadt Norden spielt. Genauer gesagt in Tiedufeld. Für alle, die Tiedufeld jetzt nicht kennen, was ist das für eine Gegend?
Ja, sehr, sehr gerne. Tiedufeld ist, wie du sagst, ein Stadtteil Nordens. Rund 1000 Einwohner leben dort und ja, bis auf eine Behindertenwerkstatt und wenige Einkaufsmöglichkeiten ist dort eigentlich nicht viel. Da findet sich noch eine Erdgastankstelle, also es ist eher so ein Bereich, wo man im Regelfall durchfährt.
Und jetzt müssen wir auch mal an den 15. Februar 2024 springen. Wie hast du erfahren, dass dort was passiert ist?
Ja, sehr, sehr spät habe ich davon erfahren tatsächlich. Ich war bei Klaus-Peter Wolf in einer Pressekonferenz. Es ging um den neuen Film und ich saß in der Kreisvolkshochschule und hatte das Handy auf Stumm und habe den neuen Film geschaut und irgendwann dachte ich in einer kurzen Pause, dass ich mal ins Handy schaue und habe da enorm viele Nachrichten gesehen. Es drehte sich in verschiedenen sozialen Gruppen immer wieder um Tiedufeld, um die Frage, was dort los sei und so weiter. Und dann habe ich verschiedene Kontakte angeschrieben und rausgefunden, dass dort wohl ein Tötungsdelikt sich ereignet hat und habe dann die Pressekonferenz abgebrochen und mich direkt auf den Weg gemacht.
Du bist dann hin zum Tatort. Beschreib doch mal, was das überhaupt für ein Tatort war. Warst du jetzt in der Wohnung? Waren wir draußen auf der Straße? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also es war so, dass ich da ungefähr gegen 19.30 Uhr eingetrudelt bin und es war schon dunkel und es waren wahnsinnig viele Menschen vor Ort. Spurensicherer gingen ihrer Arbeit nach im Licht von Laternen sozusagen. Der Bereich war komplett abgesperrt. Es zeigte sich aber relativ schnell, dass es ein Einfamilienhaus ist, um das es geht. Am Eingang einer kleinen Stichstraße sozusagen, so eine kleine Minisiedlung, wenn man so möchte. Und dann habe ich versucht, irgendwann natürlich auch in die Nähe des Tatortes zu kommen, um Bilder zu machen, um Informationen zu bekommen. Bin dann über Umwege da auch hingelangt. Kleines Missverständnis gab es noch, weil der Tatort nicht exakt so abgesperrt war, wie er hätte sein sollen. Und ich bin einfach reinmarschiert. Und aber dann hatten mich da nette Polizeileute darauf hingewiesen. Und ich habe dann relativ schnell erste Basisinformationen bekommen, habe aber auch wahrgenommen, dass eben drumherum durchaus einiges passiert. Unter anderem waren dort Menschen, die ja in Tränen aufgelöst waren. Ich konnte aber nicht genau zuordnen, in welchem Verhältnis die jetzt zu Täter oder Opfer standen.
Genau, du hast schon, glaube ich, gesagt, es war dann relativ schnell klar, dass hier irgendwie ein Tötungsdelikt vorliegt. Was für Informationen hattest du denn dann wirklich bekommen am Tatabend dann noch?
Tatsächlich wirklich nur, dass es dort ein Tötungsdelikt geschehen ist. Ich hatte keinerlei Informationen, ob das Opfer männlich oder weiblich oder Täter männlich, weiblich, wie viele Opfer, wie viele Täter.
Alles noch offen.
Alles noch vollkommen offen, genau.
So war dann der Abend noch. Natürlich, die Polizei hat die Arbeit gemacht, die Spurensicherung ist ihrer Arbeit nachgegangen. Aber am nächsten Tag hast du dann ja deine Recherche nochmal intensiviert und hast dann erste Erkenntnisse auch sammeln können.
Richtig, genau. Ich habe dann verschiedene Kontakte angezapft und schnell rausgefunden, dass sich um ein weibliches Opfer handelte und der Täter sich selber gestellt hat. Es handelte sich, wie du ja eingangs auch gesagt hast, um den Sohn.
Genau.
37 Jahre und bis dahin absolut unauffällig. Eine Bilderbuchfamilie und auch am Tatort selber zeigte sich, das war ein ganz gepflegtes Einfamilienhaus mit großem Garten. Alles schick, alles ruhig, also überhaupt keine Auffälligkeiten. Und da ist dann an dem Tag halt eben ja.
Die Mutter halt getötet worden. Sie war 62 Jahre und am Folgetag bist du ja auch, glaube ich, nochmal zum Tatort, um Bilder zu machen. Und da hast du ja auch nochmal versucht, glaube ich, auch in der Nachbarschaft zu recherchieren. Wie war das denn also am zweiten Tag nach der Tat vor Ort für dich?
Sehr, sehr schwierig. Ich bin auch leider auf die Schwester des Täters gestoßen am Tag danach. Das war für beide Seiten sehr unangenehm. Ich hatte ihr mein Beileid ausgesprochen, aber sie war sehr aufgelöst, sehr angefasst von der ganzen Situation.
Komplett, ja.
Absolut. Mhm. Nichtsdestotrotz versuchte ich natürlich, meine Arbeit zu machen und Bilder zu machen. Und natürlich auch so, dass man eben das nicht identifizieren kann. Ich habe auf alles geachtet. Aber es war sehr erhitzt die Gesamtsituation sozusagen und auch wenige Nachbarn, mit denen ich gesprochen habe, wollten sich nicht äußern, hatten, wahrscheinlich standen sie auch noch unter Schock, was man ja auch verstehen kann.
Ja, absolut, das kann man total verstehen. Du hattest gerade gesagt, du hast dann rausgefunden, es handelt sich um Sohn und das Opfer war die Mutter. Ich glaube, du hast dann auch relativ schnell herausgefunden, dass es jetzt um einen Messerangriff oder um Stichverletzung geht. Ne? Das hast du ja auch irgendwann auch so geschrieben.
Richtig, genau. Ich hatte da eine relativ sichere Quelle angezapft, beziehungsweise eine sehr sichere Quelle, um präziser zu sein. Und die Polizei hat sich indes allerdings sehr, 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 sehr bedeckt gehalten, auch über Wochen hinweg und nicht preisgegeben, woran die Person tatsächlich verstorben ist und wie es dann zu dem Tod der Person kam.
Obwohl du das ja eigentlich schon auch, also es war schon öffentlich, du hattest ja schon den Artikel draußen, es war klar, es ist eine gesicherte Information, das stimmt, was du da geschrieben hast. Trotzdem hat sie es nicht gemacht. Warum hat die Polizei das nicht gemacht?
Sie beziehen sich immer auf ermittlungstaktische Gründe.
Ja, aber das die ist Formulierung ja, kennt man.
Genau, ist immer so ein Begriff, mit dem, das kann alles und nichts bedeuten. Ich habe bis heute nicht verstanden, warum sie es nicht früher preisgegeben haben. Also definitiv nicht und ich habe auch keine Antwort bekommen sozusagen.
Das stand dann erstmal noch ein bisschen offen, diese Frage. Jetzt müssen wir mal so ein bisschen eingehen auf die Familie, auf die Beziehung von Mutter und Sohn, denn du hattest es auch mal zwischendurch schon gesagt, eigentlich galten sie ja wirklich als Bilderbuchfamilie. Was ist da passiert?
Ja, das ist eine sehr, sehr schwierige Situation und auch schwierig zu verstehen. Es ist so tatsächlich, wie du sagst, eigentlich wirklich das perfekte Familienleben. Es ist dann so gewesen, dass ab Mitte Januar eine gewisse Veränderung bei dem Sohn eingesetzt hat. Das hatte sich auch im Gerichtsprozess gezeigt. Das wurde auch immer wieder thematisiert. Es war so, dass der Sohn rapide an Gewicht verloren hat und generell einfach etwas auffällig war. Hat irgendwann angefangen, abgehackt zu sprechen, verlor eigentlich diese Geduld, diese Engelsgeduld, die er zuvor hatte. Und gerade auch im Umgang mit seiner eigenen Mutter hat er sich verändert. Die Schwester hat es beschrieben als Dreamteam, dass Mutter und Sohn wirklich einfach ein perfekt eingespieltes Team waren. Und man merkte, oder sie merkte, die Schwester merkte dann, da tut sich was, da verändert sich was. Bis es zu einer ersten Eskalation am eben 6. Februar kam. Dort ist der Sohn dann zur Polizei gegangen und hatte Anzeige stellen wollen gegen einen früheren Drogendealer, mit dem er mal zu tun hatte. Und das ganze Geschehen bei der Polizei sei wohl so wirr gewesen und das Verhalten so auffällig, dass letztlich die Polizei entschieden hat, ihn in die Psychiatrie zu bringen.
Wie lange ist er dann da geblieben?
Eine Nacht.
Oh.
Und danach dann wieder nach Hause gekommen, hat sich dann im Laufe der Zeit auf dem Dachboden des Elternhauses mehr oder minder verschanzt, muss man schon sagen. Hatte Wahnvorstellungen, glaubte, dass man ihn verfolgen würde, dass man ihm nach dem Leben trachtet. Und anfangs hatten die Eltern auch ein gewisses, dem Ganzen einen gewissen Glauben geschenkt, ja, und eben auch Videokameras installiert und verschiedene Maßnahmen ergriffen, um auch ihren Sohn zu schützen. Bis aber dann irgendwann die Erkenntnis kam, da stimmt vielleicht mit dem eigenen Kind auch was nicht.
Kurze Werbung. Werbung Ende. Du hast gerade kurz erwähnt, er wollte Anzeige gegen einen vermeintlichen Drogendealer, Drogenboss einreichen. Was ist das denn für eine Person? Wie kommt die da jetzt auf einmal ins Spiel?
Er hat eine gewisse Drogenvergangenheit. Genaueres hatte die Polizei jetzt allerdings auch nie gesagt, aber Norden ist ja nun mal ein Dorf, man kennt die Person. Es ist aber nie so gewesen, zumindest meiner Kenntnis nach und dem, was ich gehört habe von verschiedenen Akteuren, die in dieser Szene durchaus bekannt sind und waren, dass er jetzt irgendwie eine feste Größe in dieser Szene war. Also es war ein unregelmäßiger Konsument. Welche Drogen genau konsumiert worden sind, weiß ich auch nicht, aber es scheint jetzt nichts irgendwie im Bereich des Drogendealens oder ähnlichem gewesen zu sein. Wahrscheinlich einfach der Drogendealer, wo er selber quasi...
Den er vielleicht kannte halt von damaligen Zeiten
noch. Genau, wo er selber gekauft hat, womöglich.
Ja. Genau. Du hast es gesagt, es war auch sehr schnell. Ich glaube, diese ersten Veränderungen waren, hieß es glaube ich so Mitte Januar.
Genau.
Wir sprechen über eine Tat, die im Februar passiert ist, also wirklich wahnsinnig schnell.
Ja.
Davor konnte man das wohl so noch nicht sehen, diese Veränderung bei ihm. Du hast auch gesagt, er hat sich dann irgendwann eingeschlossen auf dem Dachboden. Ich glaube sogar teilweise auf dem Flur ist er irgendwie Patrouille in der Nacht gelaufen, weil er Angst hatte.
Nachtwachen gehalten.
Nachtwachen gehalten. Wir haben jetzt ganz viel über die Mutter und eine Schwester gesprochen. Es gab ja auch einen Vater. Wie war denn das Verhältnis zwischen Vater und Sohn?
Auch da ist die Situation nicht ganz geklärt, weil es war aber auch kein schwieriges Verhältnis. Zumindest ist mir das nicht bekannt. Also es war ein ganz normales elterliches Verhältnis. Aber man hatte sozusagen aus den Aussagen, aus dem Gerichtsprozess eben entnehmen können, dass das Verhältnis zur Mutter einfach deutlich besser war. Man hat sozusagen vielleicht auch einen Lieblingselternteil, wenn man so möchte. Mhm. Und das war in dem Fall wahrscheinlich die Mutter. Aber der Vater lebte jetzt nicht in Streit mit seinem Sohn oder ähnlich. Es hat ihm, wie gesagt, anfangs auch geglaubt, hat ihm auch versucht zu helfen, bis dann allerdings auch der Vater ins Fadenkreuz des eigenen Sohnes geraten ist und diese Psychose sich in der Art entwickelt hat, dass er glaubte, dass sein eigener Vater ihn vergiften wollen würde. Zum Beispiel durch...
Ja, mit Essen, glaube ich, war es zum einen.
Genau, ne? Und Zigaretten, ja, und so weiter.
Zigaretten also vergiften, damit er daran irgendwie vergiftet wird, muss man sich vorstellen. Schon, also ziemlicher Vorwurf gegen den eigenen Vater, richtig, der, glaube ich, auch immer wieder sogar fast flehend oder betend ihm gesagt hat, ich habe damit gar nichts zu tun. Also er versucht immer wieder, ihm klarzumachen.
Korrekt, ja. Aber das hat alles irgendwie nicht mehr wirklich geholfen. Man hat ihn nicht mehr erreicht, so, so wurde es auch geschildert. Ja. Und diese Psychosen haben sich einfach auch ausgeweitet. Irgendwann war es auch ziemlich auffällig. Da kam er nach Hause, ist über verschiedene Felder gegangen, hatte Angst vor Drohnen, die ihn verfolgen würden und so weiter. Also richtig wahnhafte Ausmaße hat das Ganze angenommen. Und wie gesagt, es hat dann irgendwann in einer
Tragödie geendet. Ne?
Absolut. Absolut.
Der Tatort. Wir müssen einmal kurz nochmal einordnen. Wie gesagt, da wurde die Mutter umgebracht. Sie lebte da aber nicht mit dem Sohn per se zusammen, sondern sie hat ihn zu sich geholt. Und ich glaube, der Vater lebte da auch noch. Das war das Haus der Eltern eigentlich.
Genau, richtig. Das Haus der Eltern, genau. Die Schwester war schon ausgezogen. Meines Wissens nach auch der Sohn.
Ja.
Der ist dann eben, weil die Mutter gemerkt hat, man hat ja auch als Eltern, glaube ich, einfach ein Gespür, ja, dass irgendwas sich in die falsche Richtung entwickelt. Und sie hatte gehofft, dass sie da noch entsprechend eingreifen kann und ihren Sohn dann sozusagen helfen kann letztlich. Das war einfach aus dem...
Der Wille zum Helfen halt.
Genau, dem Wunsch heraus, ja, genau. Und letztlich hat es dann ja leider Gottes überhaupt nicht funktioniert.
Genau, du hattest auch gesagt, er hat ja einmal versucht Anzeige zu erstatten, ist daraufhin einmal über Nacht auch in die Psychiatrie gekommen. Und am Tag danach hat ja auch die Schwester bei der Mutter nochmal angerufen, um sich zu erkundigen, wie es geht. Und hat der Mutter ja sogar den Hörer aus der Hand gerissen noch. Also der hat ja gar nicht mehr mit sich reden lassen, richtig?
Richtig, genau. Und dann hatte der Sohn allerdings seine Schwester gefragt, ob irgendwelche Psychosen in der Familiengeschichte bekannt seien. Und hat da offenbar ja schon gewissermaßen einen lichten Moment gehabt und selber gemerkt, okay, also irgendwas läuft mit mir jetzt hier falsch. Leider hat das aber keiner mehr weiterverfolgen können, weil ja auch die Zeit einfach viel zu knapp war, bis zur eigentlichen Eskalation am 15. Februar.
Man muss noch mal kurz sagen, es gab vor dem 15. Februar dann auch noch ein anderes Datum, was wichtig ist. Es gab auch schon so eine Art erste Auseinandersetzung mit der Mutter. Das müssen wir vielleicht auch noch mal kurz erklären. Es war, glaube ich, ein paar Tage vorher.
Ja, das müsste der 9.10. Februar gewesen sein, rund um den Dreh. Da gab es eben eine erste Auseinandersetzung mit der Mutter, die aber nicht körperlich wurde. Da hat er sich selber noch sozusagen bremsen können, hat selber auch dann die Polizei gerufen, sich selber mehr oder minder anzeigen wollen und ist dann als Reaktion darauf auch auf den Dachboden gezogen, was ja dann auch letztlich im weiteren Verlauf der Geschichte eine Rolle gespielt hat.
Ja, kann man auch sagen, ne, weil dieser Dachstuhl hat irgendwann ja auch mal gebrannt.
Genau, den hat er selber angezündet. Das ist zumindest die Erkenntnis, die wir haben, und seine Mutter hat dann der Schwester geschrieben, auf die Frage, ob alles in Ordnung sei, der Dachstuhl brennt. Das Feuer wurde allerdings wieder gelöscht. Warum er den Dachboden angezündet hat, das weiß ich allerdings nicht.
Kann man nicht sagen.
Nein.
Dieser ganze Fall, du hast schon gesagt, es ist eigentlich eine Tragödie, die da passiert ist. Die Berichterstattung hast du ja auch übernommen. Wie hat denn dieser Fall im Norden oder auch in der Region generell für Aufsehen gesorgt?
Es war durchaus aufsehenerregend und es war auch ein Rieseninteresse da. Die Zugriffszahlen, wir haben ja da einen gewissen Einblick, waren tatsächlich überdurchschnittlich gut. Es ist allerdings so, dass relativ schnell in der Gerüchteküche ein Zusammenhang mit dem Fall Hage hergestellt wurde.
Den musst du mal erklären, was heißt das?
Im Fall Hage ist es so, dass am 22. Januar eine auch über 60-jährige Frau in ihrer Wohnung auch getötet aufgefunden worden ist und ebenfalls mit einem Messer erstochen worden ist. Und da hat dann die Gerüchteküche sozusagen gewisse Verbindungen hergestellt, weil ja auch letztlich von der Polizei sehr wenig kam. Man wusste einfach ja zu dem Zeitpunkt noch nicht viel. Also die Polizei hatte sich ja, wie gesagt, sehr bedeckt gehalten mit Infos. Und da war es dann eben so, dass relativ schnell die Angst da war, zieht da jetzt ein Serienmörder um oder ähnliches.
Muss man aber klar sagen, diese beiden Fälle hatten nichts miteinander zu tun.
Korrekt, genau. Es sind zwei unterschiedliche Täter und die haben keinerlei Verbindung.
Kommen wir jetzt mal zu dem Urteil bzw. zum Prozess. Anfang August 2024 kam es dann zum Prozess gegen den Sohn vom Landgericht Aurich. Die Indizien, muss man ja so ehrlich sein, waren relativ erdrückend gegen ihn. Ich glaube, eine große Frage, die so ein bisschen im Raum stand, das war der Anklage wegen Totschlag. Ist er überhaupt schuldfähig oder nicht oder wie sehr? Das war so die Frage, glaube ich, ne?
Genau, das war die große Frage, weil ja eben auch das Gericht relativ schnell erkannt hat, dass dort eine Persönlichkeitsveränderung vorlag und er eben unter wahnhaften Psychosen litt. Und relativ schnell, beziehungsweise nachdem der Gutachter sein Gutachten dargestellt hat, wurde eben klar, beziehungsweise dort so entschieden, dass der Mann zu dem Zeitpunkt schuldunfähig war, weil er eben in einer wahnhaften Psychose sich befunden hat. Und auch der Vater hat im Prozess selber gesagt, dass er glaubt, dass der Sohn seine Mutter gar nicht mehr erkannt hat, sondern vielleicht als mögliche Bedrohung in seinem Wahn wahrgenommen hat und einfach wie wild auf sie eingestochen hat. Was sich auch daran zeigt, dass eben 37 Stich- und Schnittverletzungen zugefügt wurden und drei davon bereits tödlich waren. Also er hat sie quasi übertötet.
Genau, übertötet, wenn man quasi über den Tod hinaus noch weiter auf sein Opfer einsticht.
Genau.
Du hast es gesagt, 37 Stich- und Schnittwunden, vor allem gegen Kopf, Hals, Dekolleté, Blutgefäße wurden getroffen, also eher oberen Körperbereich, und sie war dann innerhalb von Sekunden tot. Ist natürlich auch so eine Frage, ja, warum hat er das gemacht? Du hast so ein bisschen beantwortet, wahrscheinlich wusste er nicht, wer es ist, oder kann man das gar nicht mehr so richtig jetzt nachvollziehen, was da passiert ist?
Leider kann man das nicht. Es soll zu einer hochemotionalen Situation gekommen sein. Er soll in enormer Wut, in rasender Wut gewesen sein. Warum, weiß man aber nicht. Und auch dazu machte der Täter selber bzw. der Sohn keine Angaben. Also das ist eine reine Spekulation jetzt. Und wie gesagt, nachvollziehbar finde ich den Gedanken des Vaters und eine mögliche Erklärung ist es definitiv. Aber ob es tatsächlich daran lag oder ob es da vielleicht einen Streit gegeben hat zwischen Sohn und Mutter und er sich nicht mehr kontrollieren konnte oder ähnliches, das ist reine Spekulation.
Genau. Was man noch sagen kann, es gab vor Ort kein Kampfgeschehen am Tatort, also spricht auch dafür, dass jetzt keine irgendwie ein Duell zwischen den beiden noch entstanden ist.
Genau.
Und du hast noch kurz einen Gutachter angesprochen, der sprach dann, glaube ich, auch von einer paranoiden Gedankenwelt und schizophrenen Formen. Also das war so das, was noch diagnostiziert wurde.
Absolut richtig, genau, ja.
Genau.
Und das unterstreicht ja letztlich auch wieder diesen Wahn letztlich, den er da hatte, ne? Und diese Entwicklung, diese blitzschnelle Entwicklung. Also wie gesagt, von Mitte Januar erste Auffälligkeit mit rapidem Gewichtsverlust und man merkte, in der Persönlichkeit verändert sich was. Er spricht abgehackt, hat weniger Geduld seiner eigenen Mutter gegenüber, leichte Aggressionstendenzen merklich, bis zum 15. Februar, wo er gar nicht mehr der Sohn war, den man kannte oder der Bruder oder wie auch immer.
Man muss überlegen, und das war ein Zeitfenster, wir reden jetzt von ungefähr plus minus 4 Wochen. Genau. Also wie rapide sich von einer heilen Familienwelt sich das zu dieser Tragödie verändert hat.
Absolut.
Obwohl natürlich die Familie auch über die Zeit versucht hat, ihn zu unterstützen, ihm zu helfen.
Richtig.
Ist einfach wirklich ganz dramatisch, was da passiert ist. Du hast gesagt, er galt als, oder wurde dann festgestellt vom Gericht, er ist schuldunfähig. Wie war denn dann das Urteil? Was hat er dann bekommen? Wo ist er dann hingebracht worden?
Der wurde dann, weil er trotzdem eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt und der Gutachter auch gesagt hat, dass es theoretisch zu einer Wiederholung dieser extremen Gewalteskalation kommen kann, in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht, zum Schutz seiner eigenen Person und letztlich auch der Gesellschaft.
Genau, er hat dann auch noch vor, also Gericht hat er nicht so viel gesagt, aber er hat dann auch davon gesprochen, er wisse noch, wie er sich im Gefängnis wehren könne, also immer noch. Man hat gemerkt, da hat er auch noch wirre Gedanken. Die Familie hat, glaube ich, auch gesagt, wir hoffen, dass er eine Behandlung annimmt, dass er wieder zu dem wird, den wir kennen. Es gibt trotzdem noch ein paar offene Fragen.
Ja, definitiv. Die große offene Frage ist, warum? Warum ist es dazu gekommen? Wie konnte es so schnell so eine rapide Veränderung geben, die einen gesunden, ruhigen, jungen Herrn im besten Alter zu einem Mörder macht letztlich? Ja. Wie konnte das so schnell passieren? Was hätte man vielleicht auch besser machen können? Das ist eine Frage, die sich wahrscheinlich auch die Angehörigen stellen. Wie hätte ich anders damit der Situation umgehen können? Hätte man überhaupt anders reagieren können? Das sind halt einfach aufgrund dieser extrem beschränkten Zeit auch Fragen. Ich glaube, man hätte da nicht groß anders reagieren können.
Wir haben ja alles versucht, ehrlicherweise.
Das ist so, genau. Und auch diese Unterbringung in der psychiatrischen Einrichtung, die ja dann nach einer Nacht wieder beendet worden ist, hat ja auch nicht zu einem Ergebnis geführt. Hätte man damit rechnen können, ist auch eine Frage, die man sich wahrscheinlich stellt. Nein, ich glaube nicht, dass man damit hätte rechnen können, weil eben, wie gesagt, es war einfach eine Bilderbuchfamilie. Es war ein ganz normaler Mensch, ganz ruhiger, angenehmer Zeitgenosse, so wird er beschrieben, und auf einmal ist er ein ganz anderer Mensch geworden.
Eine Tat ohne Vorgeschichte, wenn man so möchte. Die ist einfach dann innerhalb von kürzester Zeit halt dazu gekommen.
So zu sagen, genau, richtig, ja. Und auch die Schwester hat gesagt, dass sie ihren eigenen Bruder verloren hat. Also er lebt zwar noch, aber trotzdem hat sie ihn verloren. Und er hat ja auch leider, für die Angehörigen tut einem das natürlich auch schrecklich leid, den Kontakt zu der Familie abgebrochen. Wahrscheinlich, weil er noch immer in diesem wahnhaften Glauben verhaftet ist, dass sie ihm was antun wollen, dass sein Vater ihn vergiften möchte, ihm nach dem Leben trachtet und so weiter. Wahrscheinlich wird er sich immer noch in diesem Glauben befinden.
Man kann nur hoffen, dass ihm geholfen wird jetzt da, wo er ist, und dass alle Beteiligten da irgendwie drüber hinwegkommen können, damit leben können mit dem Geschehenen. Lieber Eike, vielen Dank, dass du uns die Geschichte heute mitgebracht hast. Dankeschön.
Ich danke dir, vielen Dank.
Und danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr noch mehr zu unseren Fällen, zu dem Thema True Crime und Kriminalität generell hören wollt, dann folgt uns gern bei Instagram, einfach nach Tatort Nordwesten suchen. Und da findet ihr noch ganz viel weitere Informationen. Vielen Dank und bis in 14 Tagen. Tschüss.